Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Eric Facon. In die Romandie. Am Grenzfluss Doubs zwischen dem Kanton Jura und Frankreich kam es am letzten Sonntag zu einer Versammlung von Menschen, die wegen des dreckigen Flusses protestieren wollten. Ich habe unseren Mitarbeiter Ron Hochuli gefragt, wie sich dieser Dreck zeige.
Seit Anfang Jahr gibt es wiederholte Wellen von Fischsterben. Wenn man die Situation mit den 70er Jahren vergleicht, gibt es heute etwa 70% weniger Fische im Gewässer. Auf der anderen Seite wuchern zum Teil die Algen im Doubs regelrecht und einige Anwohner haben sogar einen komischen Geruch am Wasser gemeldet.
Das heißt, man ist sich sicher, dass es dort dreckig ist, aber woher kommt die Verschmutzung?
Ja, es ist heikel, ganz konkret zu sagen, wer schuld ist oder was schuld ist. Bestimmt sagen Spezialisten zum Teil die Landwirtschaft, die zum Teil zu nahe am Wasser Kulturen pflanzt, die chemisch behandelt werden müssen und die ihre Abwasser oft nicht filtriert in den Doubs fließen lassen. Dann die Industrie. Es gibt in der Region ein Schwermetallunternehmen. Dieses sagt zwar, es seien alle nötigen Maßnahmen getroffen worden, doch dem Gewässer geht es nicht besser. Und nicht zuletzt einige Staumauern, die dazu führen, dass es zu wenig Sauerstoff gibt im Wasser. Die Ursachen, wie gesagt, sind relativ schwierig zu etablieren, denn wenn man auf einmal tote Fische findet, heißt es, dass die Verschmutzung vor Tagen oder gar Wochen stattgefunden hat und insofern hat man Mühe, die Quelle zu identifizieren.
Also letztes Wochenende, also diese Protestveranstaltung, Ron Hochuli, wer hatten da protestiert? Waren das Fischer oder was für Leute sind da zusammengekommen?
Über 1000 Personen, sowohl aus Frankreich und aus der Schweiz, Fischer natürlich, aber auch Grüne und sonst Leute, die den Doubs einfach mögen. Es ist ja bekanntlich ein wunderschöner Fluss, ein wunderschöner Ort an der Grenze zwischen Frankreich und der Schweiz. Es ist auch ein sehr beliebtes Ausflugsziel und viele beklagen sich nun, dass der Fluss nur noch eine reine Gülle ist. Man hat ja auch eher prominente Unterstützung. Es sind zwar wenige Mitglieder der Behörden präsent gewesen, sie wurden auch freudig ausgepfiffen, doch eine Persönlichkeit unterstützt nun die Demonstranten. Der bekannte und militante Dokumentarfilmregisseur Yann Arthus-Bertrand, der unter anderem den Himmel von oben gedreht hat. Er will nun dafür sorgen, dass man einerseits ein bisschen mehr Mittel hat, finanzielle zum Teil, und dass man stärker Druck machen kann auf die Behörden, denen vorgeworfen wird, es seien immer wieder Konzepte erarbeitet worden, doch nie umgesetzt.
Ron Hochuli, Sie haben es eingangs gesagt, seit den 70er Jahren hat der Fischbestand um 70% abgenommen. Das heißt, von dem Problem konnte man schon lange wissen. Warum ist denn da nichts passiert in der Zwischenzeit?
Auch hier bestimmt verschiedene Ursachen. Man hat, wie gesagt, Konzepte erarbeitet, das eine nach dem anderen, sobald man wieder merkte, oha, es gibt jetzt wieder Fischsterben. Doch ja, es gibt auf der einen Seite das komplexe Kompetenzenproblem, wer bezahlt was in der Schweiz, die Gemeinden, der Kanton oder der Bund. Dann ist das Problem natürlich doppelt kompliziert, weil der Fluss eben an der Grenze liegt. Inwiefern arbeitet man mit Frankreich zusammen? Und dann gibt es natürlich verschiedene Prioritäten zwischen den beiden Ländern und diese erklärt schon zum Teil, weshalb so wenig getan worden ist.
Das heißt, ein typischer Fall von Grenzproblem, das man hat, wenn zwei Länder involviert sind. Einerseits die Schweiz via den Kanton Jura und andererseits Frankreich.
Das ist bestimmt ein Teil des Problems. In dieser Region versteht man sich zwar ziemlich gut zwischen den beiden Seiten der Grenze, doch eben, sobald natürlich Finanzierungsfragen aufkommen, stellt sich die Frage, wer bezahlt was. Und wie gesagt, da sind die Prioritäten oft anders.
Und was wird denn nun geschehen?
Ja, nun hat sowohl die kantonale Regierung im Jura wie auch die Departementsregierung, wenn man das so sagen kann, in Frankreich hat das Problem erkannt. Man will agieren, man will auch die Bundesbehörden in der Schweiz und natürlich die Hauptstadt Paris in Frankreich zu diesem Problem sensibilisieren, damit eben Mittel locker gemacht werden. Das Ziel ist es nun wirklich zu erkennen, welche die konkreten Ursachen dieser Verschmutzung sind. Dazu braucht es Analysen, Anlagen, die nicht billig sind. Um diesem Problem eigentlich ein Ende setzen zu können, muss man eben schon sehr wissenschaftlich und sehr präzise wissen müssen, woher das Ganze kommt.
Ein anderes Thema, Ron Hochuli, diese Woche bekommt Genf einen neuen Bürgermeister. Dieser neue Mann im höchsten Amt heißt Pierre Modet und er ist eigentlich sagenhaft jung für so einen ranghohen Politiker. Er ist erst 33 Jahre alt. Ein Shootingstar der Politik.
Absolut, er ist jung, doch in der Politik bestimmt kein Anfänger. Mit 14 hat er bereits das Genfer Jugendparlament gegründet und wurde auch gleich Präsident dieses Gremiums. Mit 20 dann entschied er sich für die Freisinnige Partei. Er unternahm ein Jus-Studium und wurde zugleich Offizier in der Armee, was ihm rasch die Aufmerksamkeit der Medien bescherte. Denn schon vor 10 Jahren nahm Modet kein Blatt vor den Mund, wenn es darum ging, die Armee zu kritisieren. Und schließlich vor 4 Jahren wurde er in die Genfer Regierung gewählt als einziger Bürgerlicher. Und seine Bilanz bringt einige zum Staunen. Doch für ihn ist das nichts als natürlich. Er sei genetisch programmiert worden, um sich um seine Mitbürger zu kümmern, schildert er selbst.
Ein Politiker der FDP, der in der Armee Karriere macht und trotzdem die Armee kritisiert, das klingt nach eigenen Standpunkten. Wo steht er denn politisch?
Ja, Pierre Modet ist sowas wie ein politisches Anachronismus, hat auch schon ein bekannter Kommentator geschrieben hier in der Westschweiz. Er ist quasi der letzte Repräsentant der lateinischen Freisinnigen, wie man sie noch in den 90er Jahren kannte. Europafreundlich und mit einer grünen Ader. Schließlich bekommen auch viele grüne Projekte seine offene Unterstützung und zugleich ist er auch ein waschechter Bürgerlicher, wenn es um Wirtschafts- und Steuerfragen geht.
Also eine recht auffällige Mischung. Wenn einer nun so jung ist, erst 33 Jahre alt und so schnell die Karriereleiter erklimmt, da könnte man sich ja auch vorstellen, dass es nicht nur Lob, sondern auch ziemlich viel Kritik gibt.
Absolut. Modet ist eben weder ein typischer Politiker noch ein typischer Freisinniger. Man hat ihm oft vorgeworfen, er liebäugle mit den Linken aus wählerischen Gründen. Doch hier zeigt sich Modet gelassen. Er sagt ganz einfach, ich sage, was ich denke und stehe zu meinen Überzeugungen. Ein Satz, der Jahren von ihm auch Pascal Couchepin öfters sagte und der Walliser ist überzeugt. Modet hat alle Karten, um einmal in der Bundesregierung zu sitzen. Er scheute sich nicht, bereits vor 4 Jahren zu erklären, er würde einmal gerne Bundesrat werden. Das trauen ihm zwar viele zu, aber dass er dies so offen sagt, regt auch einige auf in einem Land, wo man es als Politiker normalerweise pflegt, seine Ambitionen für sich zu behalten. Auch in seiner eigenen Partei sorgt Modet öfter für Aufruhr. Da gibt es natürlich Eifersucht, auch weil Modet eben bei den Medien ziemlich beliebt ist, wenn man das so sagen kann. Er ist eben auch ein Mann, der auf der einen Seite sehr überlegt ist, auf der anderen Seite weiß er es, wie man plötzlich einen mediatischen Coup macht. Und das ist natürlich nicht immer willkommen bei seinen Konkurrenten.
Das klingt ein bisschen wie der Alex Frey der politischen Landschaft in Genf, ein Mann, dem man mangelnde Bescheidenheit vorwirft.
Dieser Vergleich ist bestimmt angebracht und das ist ja auch ein bisschen typisch in der Schweiz. Man hat es ja auch mit Karin Keller-Sutter erlebt, die beinahe zu brillant war, als dass man sie in den Bundesrat wählen würde. Das haben auch verschiedenste Parlamentarier so gesagt. Es besteht eindeutig die Gefahr, Modet wäre zum Alex Frey der Politik ein Mann mit großer Qualität, der dennoch dann ausgepfiffen wird.
Ein drittes Thema, Ron Hochuli, eines, das uns immer wieder beschäftigt hat in dieser Rubrik, die Wohnungsnot in der Genfersee-Region. Da wurden diese Woche 2 Projekte vorgestellt, die eine Art Linderung versprechen. Zuerst mal im Kanton Genf. Worum geht es da?
Ja, am letzten Sonntag haben einige gestaunt. Es geht um ein Projekt, das vors Volk musste und erstaunlich hat man diesem Projekt mit einer 56% Mehrheit zugestimmt. Das hatten sogar die Optimisten nicht erwartet. Es ist ein Projekt, das auf 58 Hektaren 3000 Wohnungen vorsieht. Diese Grundstücke waren bisher von Bauern betrieben und in Genf ist man nun ziemlich erleichtert. Es ist das erste große Projekt, das nun eine so eindeutige Unterstützung des Volkes bekommt.
Und das zweite Projekt, das ist in Gland im Kanton Waadt. Dort wurde ein ziemlich spezielles Projekt vorgestellt.
Absolut. Ein Riesen-Öko-Quartier soll in Gland entstehen. Gland ist ja bestimmt das Städtchen, das am schnellsten gewachsen ist in den 25 letzten Jahren. Ein ziemlich chaotisches Wachstum, doch nun will man eben dieses Wachstum organisieren. Und das beste Symbol dafür ist eben das neue Ökoquartier Eiknöt Gland oder Eichel auf Norwegisch, wie es die Promotoren benennen. 450 Wohnungen sollen entstehen, 1200 Personen sollen in diese einziehen. Dafür braucht es 10 Jahre Arbeit und die Zusammenarbeit zwischen den Promotoren, die damals Bauern 8 Hektar Land abkauften und das Projekt mit den Behörden aufgearbeitet haben. Und dies ist ziemlich einzigartig in dieser Gegend. Nicht nur, dass man am selben Strick zieht, aber auch, dass es sehr wenige Oppositionen gegeben hat.
Bleibt noch die Wohnungsnot? Also ist das mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein?
Vielmehr leider noch nicht. Die ganze Region von Genf bis Lausanne entwickelt sich ja rasant weiter. Bis 2030 werden mehr als 100.000 Personen erwartet. Und diese Schätzungen, sagen viele, sind noch minimalistisch. Nun, auf dem Papier gibt es weitere Projekte. Und vor allem im Norden von Lausanne wird momentan ziemlich fleißig gebaut. Da hat es ja auch noch ziemlich Platz. In Genf ist das Problem ein anderes. Wenn man das plakativ schildern darf, haben dort die reichen Gemeinden noch am meisten Land und die weigern sich natürlich tendenziell eher, wenn man bei ihnen Hochhäuser bauen will. Doch diese beiden Projekte, sowohl in Genf wie auch in Gland, die haben bestimmt jetzt eine symbolische Funktion. Sie sind das Zeichen, dass man eben verantwortlich bauen kann.
Ron Hochholi von Radio Television Suisse.
DRS 4 News.
Im Tessin gaben die bilateralen Beziehungen mit dem Nachbarland Italien bzw. der Nachbarregion Lombardei zu reden. Ja, es kam sogar zu einer gewissen Eskalation. Ich habe unseren Mitarbeiter Gerhard Lob gefragt, was genau passiert sei.
Nun, es ist so, dass das Regionalparlament in Mailand, il Consiglio Regionale, eine Motion angenommen hat, die sich sehr speziell mit dem Tessin beschäftigt und mit der Lega dei Ticinesi. Und in der Sache geht es auch um die Expo 2015, die große Weltausstellung von Mailand. Und da wurde eben gefordert, man solle die Rolle der Schweiz vielleicht doch mal überprüfen.
Und was war denn der Grund für die Motion?
Nun, eben wie kurz angedeutet, geht es um die andauernden Attacken der Lega und der SVP im Tessin gegen Grenzgängerinnen und Grenzgänger. Ich kann kurz erinnern, die Lega hat ja die Grenzgänger zu einem großen Wahlkampfthema gemacht und ist auch der Meinung, man müsste mindestens 13.000 Grenzgänger nach Hause schicken und man sollte auch im Moment einmal die Überweisung der Quellensteuer nach Italien aussetzen, zumindest so lange, bis die Attacken von Tremonti gegen die Schweiz, also des italienischen Finanzministers, aufhören.
Genau, Tremonti hat aber diese Woche von Brüssel aus auf die Schweiz und insbesondere auf das Tessin und Lugano geschimpft.
Ja, eben, das ist ein bisschen diese Spirale, dieser Kreislauf, der sich im Moment dreht. Denn effektiv hat Tremonti am Dienstag beim EU-Rat der Finanzminister, also ECOFIN, hat er ja ziemlich stark gegen die Zinsbesteuerungsrichtlinie gewettert und gegen die Schweiz. Mehr noch, er hat ja sogar behauptet, die Richtlinie sei von der Schweiz geschrieben worden und in der Debatte, die im Übrigen in Auszügen, in großen Auszügen am Fernsehen zu sehen war, hat er ja auch speziell gegen Lugano geschimpft und hat zum Beispiel gesagt, in Lugano gäbe es mehr Cayman-Gesellschaften als auf den Cayman-Inseln selber. Er wollte damit eigentlich sagen, dass die schlauen Anleger letztlich gar keine Zinsen bezahlen und die Zinsbesteuerungsrichtlinie eigentlich sinnlos ist, weil sie am Ziel vorbeischießt.
Nun kann man sich vorstellen, dass solche Anwürfe auch im Tessin zu einigen Reaktionen geführt haben können.
Ja, wie immer, denn Tremonti ist sehr angriffig in seiner Politik, auch gegen die Schweiz. Das ist ja nicht zum ersten Mal. Diesmal mit der Erwähnung des Namens Lugano, der mehrfachen Erwähnung des Namens Lugano, hat er natürlich die Stadt Lugano insbesondere verärgert. Und der Stadtrat hat das dann auch an seiner Wochensitzung aufgegriffen und ein sehr langes Kommuniqué dazu geschrieben. Man meint, dass Tremonti wirklich den falschen Ton ergriffen hat. Man wirft die Vorwürfe zurück. Man fühlt sich doch etwas beleidigt durch diese Art und Weise der Bloßstellung. und meint aber umgekehrt, Tremonti stehe mit dem Rücken zur Wand. Etwas abschwächend oder etwas positiv für Lugano ist natürlich die Tatsache, dass Tremonti in der EU eigentlich doch wahrscheinlich ziemlich alleine dasteht mit seiner Kritik, aber natürlich im Moment durch sein Veto konnte er das ja verhindern. Man muss sehen, wie es weitergeht.
Zurück zur Lombardei, wie geht es jetzt dort weiter?
Nun, ich hatte auch Kontakt etwa mit den Initianten von dieser Motion, PDL, das ist ja die Partei Berlusconis, die diese Motion vorgebracht hat. Und ich hatte etwas den Eindruck, dass man versucht, auch dort etwas Wasser aufs Feuer zu gießen, dass man gemerkt hat, wenn es jetzt heißt beispielsweise, es wird gedroht damit, dass die Schweiz gar nicht an der Weltausstellung in Mailand teilnehmen kann, dass man da vielleicht doch etwas übers Ziel hinausschießt. Die Motion hat auch einen etwas schwächeren Ton. Da heißt es, es sei doch vielleicht merkwürdig, wenn an der Weltausstellung Schweizer Firmen unterstützt würden, die italienische Grenzgänger diskriminierend betrachteten. Also ich habe das Gefühl, alle Parteien, vielleicht mit Ausnahme der Lega dei Ticinesi, wollen etwas, eine Beruhigung der Situation. Das hat man auch gesehen in den Antworten im Übrigen, die ja diese Woche der Bundesrat auf zwei Motionen gegeben hat, wo es ja genau um diese Streiterei mit Italien ging. Da hat ja der Bundesrat gesagt, wir wollen eigentlich eine Deeskalationsstrategie, wir wollen im Dialog die Probleme lösen. Und der Bundesrat hat sich ja auch ganz klar dagegen ausgesprochen, etwa diese Überweisungen der Quellensteuern nach Italien einzustellen. Das fordert ja die Lega seit geraumer Zeit und hat es auch diese Woche wieder gefordert. Also der Bundesrat verfolgt seinerseits eine ganz andere Linie.
Gerhard Lob, ein zweites Thema. Letzten Sonntag stimmte man im Kanton Uri über eine zweite Gotthardröhre ab und hat diese abgelehnt. Die Abstimmung wurde im Tessin mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Wie waren jetzt die Reaktionen auf dieses Nein?
Nun, ich würde sagen, überwiegend enttäuschend, denn die offizielle Position des Kantons Tessin ist ja bekannt in dieser Frage. Man ist auch im Tessin der Meinung, es braucht eine zweite Röhre, um vor allem diese angekündigte Sperrung über 900 Tage, also praktisch 3 Jahre, zu vermeiden, die nach 2020 nötig sein wird für eine Totalsanierung des Gotthardtunnels. Und auf Tessiner Seite war man eigentlich guten Mutes, nachdem ja auch der Kanton Graubünden eigentlich ein bisschen diese Tessiner Position unterstützt hatte. Und dann kam jetzt dieses Urnerresultat doch etwas als kalte Dusche und insbesondere eben in den Regierungskreisen und die Mehrheit des Großen Rates fanden das nicht so schön, dieses Resultat. Aber natürlich gibt es auch hier die entsprechenden Kreise aus Grünen, Umweltschutzkreise, die Unterstützer der Alpeninitiative aus dem Tessin, die natürlich sehr froh waren, dass der Kanton Uri doch die Stimmbürger dort ein recht klares Urteil gegen die zweite Röhre gefällt haben.
Und wird nun das Abstimmungsresultat Auswirkungen haben?
Nun, ich denke schon, die Position des Tessins in dieser Frage wird etwas schwächer. Wenn so ein kleiner, aber doch zentraler und wichtiger Kanton wie Uri jetzt schon klar Nein sagt, denn wohl gegen den Willen des Kantons Uri lässt sich so ein Projekt kaum durchführen. Mal ganz abgesehen von diesen Fragen der Finanzierung, Vereinbarkeit mit Alpeninitiative und vielem anderen.
Gibt es denn nun neue Ideen, wie diese 2,5 Jahre Unterbruch irgendwie überbrückt werden soll?
Also dazu ist im Moment nicht viel zu vernehmen. Man weiß ja, dass der Bundesrat bzw. das Bundesamt für Straßen mit dem Gedanken spielt, diesen Unterbruch aufzufangen durch einen Shuttle, durch den Gotthardtunnel, einen Autoverlad und gleichzeitig den Pass offen zu halten und vielleicht eben dann im Winter auf die Sanierung zu verzichten. Da gibt es ja eine ganze Menge von Optionen. Interessant fand ich eigentlich persönlich eine Aussage des Tessiner Bau- und Umweltministers Marco Boradori. Er meinte, vielleicht müsste man auch jetzt im Tessin mal eine Abstimmung vornehmen, um zu wissen, wie hier die Meinungen sind. Denn natürlich hat sich zwar der Große Rat geäußert und die Regierung, aber das ist natürlich doch nicht ganz so repräsentativ wie die Volksmeinung. Nur das Problem ist, wie macht man das? Es liegt ja in diesem Sinne keine entsprechende Volksinitiative vor, wie das im Uri der Fall war oder ein Referendum. Und konsultative Volksbefragungen sind in diesem Sinne eigentlich nicht vorgesehen, aber vielleicht lässt man sich da auf Regierungsebene noch etwas einfallen.
Zu unserem letzten Thema, Gerhard Lob, der Eishockey-Club Ambrì Piotta, der hat eine außerordentliche Generalversammlung hinter sich, eine Art Krisenversammlung, bei der sogar über die Auflösung des Clubs diskutiert wurde. Kam es denn soweit?
Nein, und ich muss auch sagen, eigentlich war diese Auflösung des Clubs nur eine hypothetische Variante, denn es war klar, dass niemand wirklich daran interessiert ist, diesen Club aufzulösen. Aber eine Tatsache ist, dass der Club finanziell und sportlich miserabel dasteht. Es ist wirklich eine sehr desolate Lage. Und da war es ein bisschen, lag es auf der Hand, auch diese Möglichkeit ins Auge zu fassen.
Was hat man denn stattdessen entschieden?
Nun, schließlich wurde entschieden, eine Spendenkampagne zu lancieren, um mindestens 3 Millionen Franken aufzutreiben. Dieses Geld ist nötig, um das Defizit der letzten Saison zu decken. Das sind immerhin 1,66 Millionen Franken, also ein recht heftiges Defizit. Und der Rest dieses Geldes soll in die neue Saison gepumpt werden, in neue Spieler, in eine Mannschaft, die hoffentlich etwas quirliger daherkommt wie die Truppe in der letzten Saison, die, ich kann das ja kurz hier wiederholen, am Tabellenende landete und sich praktisch nachher nur in den Qualifikationsspielen ganz knapp gerettet hat gegen Wisp, den NLB-Meister. Aber es war wirklich eine Zitterpartie bis zum Letzten.
Werden jetzt diese Maßnahmen den Club aus dem Sumpf ziehen können?
Nun, das bleibt abzuwarten. Ich denke, Skepsis ist nach wie vor angesagt, denn natürlich, diese Spendenaktionen werden immer mit großem Enthusiasmus lanciert. 2002 gab es übrigens schon mal eine, damals kamen 2,5 Millionen zusammen. Aber man muss sehen, ob schon wieder eine Spendenaktion, ob die Leute bereit sind, das Geld zu geben. Und dazu kommt, wie auch im Übrigen der Corriere del Ticino schrieb, die große Unbekannte, das große Fragezeichen ist das Stadion. Das alte Stadion ist ja nicht mehr lange zu verwenden. Es braucht ein neues Stadion. Und da geht es dann wirklich um Dutzende von Millionen von Franken, die aufgetrieben werden müssen. Der Präsident von Ambrì Piotta, Ständerat Filippo Lombardi, sprach ja von einer kopernikanischen Revolution, die es braucht für dieses neue Stadion. Aber ob es wirklich kommt, steht etwas in den Sternen. Ambrì genießt viel Sympathie und Liebe. Es ist ja ein bisschen der legendäre Club aus der Leventina, aus den Bergen. Aber im Profi-Eishockey-Geschäft heute lebt man nicht allein von Sympathie und Liebe. Es braucht sehr viel finanzielle Mittel.
Der freie Journalist Gerhard Lob aus Locarno. Sie hören DRS4 News.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs4news.ch.